Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel. Ich bin Pastor in der FEG Rodenbach. Schön, dass ich hier sein darf. Und ich bin auch im Projektcollege angestellt zu 50% und darf Leiter und Mitarbeiter ausbilden, für die, die mich noch nicht kennen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hab hier immer wieder nette Leute, die ich treffe, die ich gerne mal auch drücken würde, aber es geht leider nicht. Na, aber vielleicht nächstes Jahr geht das vielleicht. Und auch euch begrüße ich zu Hause vor den Computern oder Fernsehern. Ja, heute geht es um Nehemia. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr Nehemia aufschlagen, die Nehemia 4. Und wir sind im Moment in Rodenbach in der Predigtreihe in Nehemia. Und Nehemia ist ja so zu meinem Lieblingsbuch geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und da habe ich gesagt, da will ich unbedingt mal drüber predigen, weil Nehemia, da ist so viel Power drin, da ist so viel Praktisches drin, da ist so viel drin, wo du wachsen kannst, so viele praktische Sachen. Und das Buch Nehemia, da geht es darum, oder fangen wir vorher an, ja, der rote Faden durch die Bibel ist das Reich Gottes. Gott baut sein Reich. Ne? Fängt an mit Adam und Eva, baut sein Reich auf im Garten Eden und dann sammelt er sein Volk und baut sein Reich. Und bei Nehemia ist Gottes Reich quasi fast kaputt. Durch die Geschichte hat Gott sein Reich aufgebaut und es war mit König David war das wirklich zur Höchstform aufgelaufen, Gottes Reich. Und dann auch bei Salomo, genau. Ach, genau, und da war Gottes Reich zur Höchstform. So groß war das noch nie. Und dann fing es an. Da hat sich keiner nachher mehr für Gott interessiert und haben andere Götter gehabt. Und jetzt sind wir bei Nehemia in der Geschichte, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt. Und Gottes Reich ist quasi nicht mehr da. Jerusalem ist zerstört, die heilige Stadt, der Tempel, dort, wo man Gott anbetet, dort, wo man Vergebung empfängt, ist alles kaputt. Und die Juden sind verschleppt worden in ein anderes Land und vergessen langsam Gott. Und Gottes Reich ist wirklich echt am Tiefpunkt. Und ich will nicht sagen, dass wir unter Corona-Zeiten, dass die Gemeinde Christi am Tiefpunkt ist, aber wir sind da auch angegriffen. Und Gottes Reich ist am Tiefpunkt bei Nehemia. Und dann legt Gott Nehemia aufs Herz, weißt du was, Nehemia, bau mein Reich wieder auf. Und Nehemia sieht Jerusalem in Trümmern oder hört, dass Jerusalem in Trümmern ist und hört und weiß, das ganze Volk ist quasi demoralisiert und keiner betet mehr richtig Gott an und die können keine Gottesdienste feiern. Und er sagt, hier, ich muss zurück nach Jerusalem, ich muss Gottes Reich aufbauen. Und wenn ihr euch das dann anguckt, den ersten 3 bis 4 Kapiteln, da geht es darum, wie das so passiert. Und Nehemia kommt irgendwann durch wunderbare Weise, kommt er in Jerusalem an, rennt durch die Trümmer, nachts heimlich, macht sich erstmal ein Bild von der Lage und sieht die Trümmer von Jerusalem. Und Nehemia hat Hoffnung. Nehemia denkt sich, mit diesen Trümmern kann man was Schönes bauen. Die Mauern wieder aufbauen, den Tempel wieder aufbauen, dass sein Volk anbeten kann. Und er gewinnt auch die Leute, die da in Jerusalem wohnen, weil viele sehen die Trümmer, jeden Tag laufen an den Trümmern vorbei, aber die Leute sind demoralisiert, die sehen nur die Trümmer, die sehen nur, alles ist kaputt, alles ist schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euch, ja. Wenn man zu sehr mit Missständen manchmal unterwegs ist, dann gewöhnt man sich dran, denkt man, ja, die Trümmer in meinem Leben, die sind halt da. Und da kann man sowieso nichts dran ändern. Und dann kommt jemand von außen, der neben mir sagt, naja, aber aus diesen Trümmern können wir was Schönes bauen. Ja, er ist hier ein Leiter, er sieht die Sachen positiv. Und er fängt an, die Leute zu motivieren, dass sie diese Mauer wieder aufbauen, dass sie Jerusalem wieder aufbauen, dass sie Reich Gottes bauen. Und wenn es hier um die Mauer geht, geht es immer um Gottes Reich. Er will Gottes Reich wieder aufbauen. Und Nehemia und die Juden, die fangen an, die Mauern aufzubauen. Und dann ist die Mauer, keine Ahnung, wie hoch die Mauer so ist, aber die ist halb hoch. Die sind fast, also halb fertig. Die haben gerade Bergfest gefeiert auf der Baustelle. Und dann, was passiert, gerade wenn es am schönsten ist, dann kommen die Feinde. dann fängt es an, richtig schwierig zu werden. Dann gibt es Angriffe. Und genau hier, ich musste ein bisschen ausholen, damit ich euch auf Stand bringe quasi. Und genau hier fängt unser Text an. Und ich habe den Text überschrieben oder die Predigt überschrieben mit Gott kämpft für dich. Und heute geht es so ein bisschen um geistliche Kampfführung. Heute geht es so ein bisschen um die Kämpfe, die du führst in dieser Welt. Und auch ja, die Feinde, die wir haben. Und das gucken wir uns gleich an. Vorher möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Welt, alleine lässt mit unseren Kämpfen, sondern dass du es bist, der für uns und mit uns kämpft. Und du willst uns heute zeigen, was unser Part ist. Und du willst uns ja, Sachen zusprechen. Und du willst uns zeigen, wie der Feind arbeitet. Und ich bitte dich, dass du ja, unsere Herzen öffnest für dein Reden. Dass du uns Erkenntnis schenkst. Dass du uns überführst. Dass du uns ermutigst, nicht aufzugeben. Dass du uns ermutigst, nicht nur das zu sehen, was schlecht ist und die Trümmer zu sehen, sondern was man da Schönes draus bauen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns Hoffnung schenkst. Und ich danke dir hier für die Gemeinde, die hier auch ein Hoffnungsträger ist in dieser Region, die ein Hoffnungsträger ist für Steinbach, für viele Menschen. Und das, dafür möchte ich dir danken. Und ich bitte dich, dass wir da immer mehr hineinwachsen, in ermutigenden, ja, dass wir ermutiger werden, immer mehr in Hoffnungsträger. Und dass du uns hilfst dort, wo wir vielleicht entmutigend sind, wo wir nur die Trümmer sehen, dass du uns da hilfst, eine andere Perspektive zu kriegen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Kennt ihr das Wort Zersetzung? Habt ihr das schon mal gehört? Das ist der interaktive Teil hier, dürft ihr mal reinrufen. Was ist denn Zersetzung? Etwas kaputt machen. Kennen wir das? Ist hier ein Biologe unter uns? Wenn etwas zerfällt, also jetzt haben wir Herbst, ne? Da zeigt uns Gott, was Zersetzung ist. Die Blätter fallen runter und dann lösen die sich auf in Erde und Dreck und wahrscheinlich in Kohlenmonoxid oder Dioxid oder in, ne? Also irgendwas passiert da. Also Sachen werden zersetzt. Aber es gibt auch Zersetzung im militärischen Sinne. War jemand beim Bund? Burkhard, genau. Was ist denn Wehrkraftzersetzung? Ja, unterwandern. Was passiert denn da bei Zersetzung? Ihr kennt das alles. Ah, gut. Ich erkläre es ganz kurz. Also, psychologische Kampfführung, da gehört auch zur Zersetzung zu. Also, das heißt, ich versuche dem Feind ja, mit Lügen, mit Täuschung, mit List irgendwie das Leben schwer zu machen. Ja? Dass man traurig ist, dass man gelähmt ist, dass die Leute, also es gibt so einen Film, The Greyhound, da kann man das schön lesen, es gibt es jetzt auf Apple Plus, wer das von euch hat. Da wird über die Lautsprecher funken die bösen Deutschen im Zweiten Weltkrieg, funken dann eine amerikanische Flotte an und sagen, heute werdet ihr sterben, alle. Ihr werdet den Morgen nicht sehen. Ne? Also demoralisierende Funksprüche oder sonst irgendwas. Um den Leuten Angst zu machen. Ne? Und was passiert, wenn Leute Angst kriegen, dann sind sie wie gelähmt. Manche bewegen sich nicht mehr. Oder du wirst traurig. Oder du siehst keine Hoffnung mehr. Ja? Und Zersetzung kann ziemlich perfide und richtig eklig sein. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht aus der ehemaligen DDR, von der Stasi. Das Ganze mal dieses reinfügen, genau. Und das ist so eine Taktik, die die Stasi hatte, um zum Beispiel hier einen Bruder in der Gemeinde zu fertig zu machen. Und ich lese das mal vor, um die Stellung der ... in ihrer Gemeinde, hier geht es um Christen, und um die Ehe der Familie erheblich zu belasten. Und zu erschüttern wird, wie nachfolgend genannt, vorgegangen. Der IMB, Horst Hofmann, wird ... in einem vertraulichen Gespräch vom Mann zu Mann das ihm zur Kenntnis gelangte angebliche außereheliche Verhältnis von so und so mitteilen. Hiermit soll das gestörte Vertrauensverhältnis zwischen beiden Ehepartnern, das durch von ... entdeckte außereheliche Verhältnis seiner Frau zu so und so entstanden ist, weiter erschüttert werden. Also, Zersetzung funktioniert auch so, Lügen werden irgendwo gestreut um Leute gegeneinander aufzubringen. Spätestens jetzt kennt jeder. Aus der Schule auf jeden Fall. Ne? Und vielleicht hat es auch jeder schon mal gemacht. Vielleicht nicht so auf diese Art und Weise, vielleicht im Kleinen, ja, vielleicht auch unbewusst oder so. Aber das ist diese Taktik, die der Feind benutzt. Und das ist, was Nehemia auch erlebt. Nehemia erlebt das auch, Zersetzung. Zersetzung löst aus Lähmung, Misstrauen den anderen gegenüber, Hoffnungslosigkeit, Misstrauen Gott gegenüber. Das ist das, was der Teufel macht. Was will der Teufel? Der möchte nicht, dass dein Vertrauen in den Herrn Jesus wächst. Dass wenn du in eine Krise kommst, dass du sagst, ja, ich vertraue den Herrn Jesus, ist alles gut. Nee, der möchte das nicht. Er möchte dich sogar gegen den Herrn Jesus aufbringen. Was macht er denn? Er sagt, bei Adam und Eva sehen wir das so schön, hat Gott wirklich gesagt? Meint es Gott wirklich gut mit dir? Und wie häufig ist das so, wenn wir in eine Krise kommen, dass wir innerlich vielleicht das Gefühl oder Stimmen haben, dass uns irgendwas auch gegen Gott aufbringt? Meint es Gott wirklich gut mit mir, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, wenn ich krank werde oder sonst irgendwas? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, wie der Feind arbeitet. Weil der Feind liebt uns, in Angst und Schrecken zu versetzen. Er liebt uns, dich zu entmutigen. Ja? Wenn du entmutigt wirst, das kommt nicht von Herrn Jesus. Der Feind möchte nicht, dass du am Reich Gottes arbeitest. Der Feind liebt es, wenn er dich isolieren kann, wenn du an Gott zweifelst. Aber die Wahrheit, die wir in diesem Text hören, ist eine ganz andere. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit uns auch gegenseitig zusprechen, dass ihr euch die Wahrheit immer wieder zusprecht. Wenn jemand in die Krise gekommen ist, geht hin und sprecht Wahrheit im Leben des anderen rein. Und die Wahrheit ist, Gott kämpft für dich. Ja, die Wahrheit ist, Gott liebt dich und kämpft für dich und ist auf deiner Seite. Aber die andere Seite der Wahrheit ist auch, du musst auch in die Puschen kommen. Du musst mitkämpfen und das gucken wir uns jetzt hier an. Wenn du eine Bibel hast, schlag doch bitte neben mir auf 4, 1 bis, gucken wir mal, wie weit das geht. Stoßt euch nicht an den falschen Versangaben, das sind amerikanische. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Jerusalem war gar nicht so groß wie jetzt, war ziemlich klein, eine Mauer drumherum. Und hier wird einfach nur gesagt, komplett um Jerusalem. Alle um Jerusalem haben sich gegen die Juden verschworen. Ein bisschen so wie heute, ne? So, fand ich jetzt auch interessant. Und was noch interessant ist hier, wortwörtlich steht hier, also denn die Lücken schlossen sich allmählich, da steht hier, die Wunden der Mauern wurden geheilt oder halten wieder. Und das finde ich auch nochmal interessant. Durch Sünde und durch Krieg und Verletzung sind diese Mauern kaputt gegangen. Ja, da wird was zerstört. Und wie alles, was zerstört ist, da brauchen wir wieder Heilung. Und das ist ja genauso wie bei uns. Wenn wir angegriffen werden, wenn unsere innerliche Mauer vielleicht kaputt geht, brauchen wir auch wieder Heilung. Das fand ich nochmal ganz wichtig hier. Finde ich ein schönes Bild. Sünde braucht nicht nur Vergebung. Ja, es reicht nicht, wenn wir nur uns die Sünden vergeben. Aber Sünde braucht auch Heilung. Und sie verbündeten sich, um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung zu stiften. Das ist denn ihre Taktik. Sie wollen erstmal Verwirrung stiften. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Doch dann sagten Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel, wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Demoralisierung. Unsere Feinde aber sagten sich, sie sollen nicht merken und nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann schlagen wir sie tot und machen diesem Unternehmen ein Ende. Und die Juden, die in der Nähe wohnten, sagten uns vielleicht 10-mal, da kommen wir gleich zu, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Dann stellte ich alle wehrfähigen Männer an der offenen Stelle, wo die Mauer niedriger war als der Platz dahinter, nach Sippe geordnet und mit Schwertern und Speeren und Bogen bewaffnet. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk: Habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und hier gibt's in Englischen, finde ich das schön, hier steht: How awesome, how great and awesome our God is. Also awesome ist so ein, also dieses mächtige, dieses awesome kann man schlecht übersetzen. Die da jetzt Englisch können, die wissen, was das bedeutet. Einfach, da hier wird ein Gottesbild gemalt, was einfach herrlich ist und riesig ist. Und er sagt: Ey, wir haben einen großen und riesigen Gott. Ja, mach den Mut. Und jetzt kommt auch was Schönes. Und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter und eure Frauen und euren Besitz. Als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an der Mauer zurückkehren. Doch von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Speeren, Schilde, Bogen und Schuppenpanzern ausgerüstet. Und die oberen standen hinter den Leuten von Juda, die an den Mauern bauten. Und die Lastenträger arbeiteten so: Mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit und mit der anderen hielten sie ihre Waffen. Das ist wie hinten in der Technik, eine Hand an der Maus und die andere Hand an der MP5. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert am Gurt. Und ich hatte den Mann mit dem Schofar, das war die Posaune damals, immer bei mir. Zu den Vornehmen, dem Vorstehern und dem Volk hatte ich gesagt: Unsere Baustelle ist groß und weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle den Schofar hört, kommt sofort zu uns hin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Was wir hier in diesem Text sehen, wir sehen hier beides. Wir sehen einmal Gottes Werk, was Gott macht. Gott kämpft für uns. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, irgendwie müssen wir aber trotzdem mitkämpfen. Und da schauen wir uns gleich an, wie das zusammenpasst. Hier, der erste Punkt, den ich hier sehe, hier geht es erstmal um eine Krise. Und vielleicht geht es hier auch um deine Krise. Und in diesem Leben haben wir alle Anfechtungen. Wir alle sind schon mal in Krisen gekommen. Auf der Arbeit, ganz persönlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du den Herrn Jesus lieb hast oder nicht. Jeder Mensch hat irgendwelche Krisen und Kämpfe. Und das ist für mich ein Zeichen, dass hier irgendwas in dieser Welt nicht stimmt. Diese Kämpfe, die wir haben, diese Krisen, die wir haben, ob das Krankheit ist, ob das Auseinandersetzung ist mit anderen Leuten. Und das ist auch nicht immer Anfechtung. Oft sagen wir schnell: Ja, das ist Anfechtung, ne? Streitest dich mit jemandem, ne? Das ist Anfechtung. Ne? Vielleicht bist du ja auch die Anfechtung für den anderen. Ne? Sag mal, auch die Krise, in die wir kommen, vielleicht haben wir sie auch mit selbst verschuldet. Ne? Das kann natürlich auch sein. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin manchmal selbst das Problem in manchen Krisen. Und es ist wichtig, dass man auch darüber reflektiert. Aber hier geht es nicht um diese ganz normalen Krisen und Kämpfen und Herausforderungen, die du in diesem Leben hast. Die sind hier auch bestimmt mit drin und Gott kämpft auch dafür. Aber hier geht es darum, wenn du anfängst, Reich Gottes zu bauen, wenn du dich für den Herrn Jesus einsetzt und du sagst: Hier, ich möchte Reich Gottes bauen in der Gemeinde, auf der Arbeit, was weiß ich wo, in der Schule, du willst einen Gebetskreis gründen oder sonst irgendwas, du willst irgendwo Reich Gottes bauen und stellst dich da an vorderster Front hin, an diese Mauer, baust diese Mauer, dann kommt eine neue Front zu den ganzen Anfechtungen, Krisen in deinem Leben noch dazu. Das ist nämlich die Front, die du hast, wenn du im Reich Gottes baust, weil der Feind, der Teufel und seine Dämonen wollen nicht, dass du Reich Gottes baust. Deswegen betet echt für eure Ältesten und Leiter und Mitarbeiter in der Gemeinde. Alle, die in Verantwortung stehen, weil die kämpfen an mehreren Fronten gleichzeitig und kriegen das manchmal gar nicht mit. Nehemia und die Juden wollten diese Mauer aufbauen, in Ruhe leben, und dann erleben sie diese Anfeindung, diese Krise, weil sie Reich Gottes bauen. Und dann lesen wir in Nehemia 4 bis 9: Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und hier sehen wir schon zwei Prinzipien, die mir wichtig sind hier für uns zu mitnehmen. Und das erste ist:
bete. Es gibt so ein interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich erlebe das manchmal bei mir. Wenn ich in Anfechtung, Krisen oder sonst irgendwas komme, wir hatten auch im Hauskreis diese Woche drüber diskutiert, andere erleben das auch so, dann ist das manchmal so, man wendet sich manchmal nicht direkt zu Gott, sondern man schreibt anderen, hier, bitte bete für mich oder so. Ja, das hat der eine gesagt bei uns aus dem Hauskreis. Ja, wenn ich in eine Krise komme und Anfechtung habe, dann schreibe ich rum, WhatsApp-Gruppe, bitte betet für mich. Aber selber bete ich nicht. Vielleicht gehörst du nicht dazu, vielleicht bist du jemand, der auch so ist, dass du im ersten Moment dich nicht an Gott wendest in der Krise. Und das ist erstmal okay, da bist du kein schlechter Christ oder sonst irgendwas, brauchst du dich nicht fertig machen deswegen. Ja, und wenn du da kein Verständnis für hast, dass andere Leute so reagieren, könntest du da ein bisschen barmherziger sein. Es gibt verschiedene Muster, die man da so sich so angewöhnt hat. Aber Nehemia möchte uns hier ermutigen, wenn du in eine Krise kommst, ist egal wie groß oder wie klein, das Erste ist wirklich, der allererste Schritt, wende dich sofort zum Herrn. Und das machen sie hier, Nehemia. Sie kriegen von der Krise mit, die laufen nicht rum wie Hühnchen in Jerusalem und voller Panik und schreiben keine Briefe an andere, bitte betet für uns. Nein, sie setzen sich hin, machen erstmal einen kleinen Hauskreis, kommen zusammen und beten zusammen. Und sie flehen zu Gott. Der Feind möchte nicht, dass du betest. Der Feind möchte nicht, dass du dich an Gott wendest. Denk immer daran, das möchte er nicht. Er freut sich darüber, wenn du in eine WhatsApp-Gruppe reinschreibst, bitte betet für mich, was auch gut ist. Aber viel besser ist, wenn du dich an Gott wendest und dir vielleicht noch ein paar Freunde suchst, mit denen du zusammen betest. Das Zweite ist, die beten nicht nur, machen nur einen Hauskreis, sondern die stellen auch noch Wachen irgendwo auf, ja? Und das ist dieses Muster hier, was wir jetzt die ganze Zeit in diesem Text sehen. Einerseits siehst du, dass man echt, man gibt die Sachen Gott ab. Und auf der anderen Seite muss man selber in die Puschen kommen, muss man selber anfangen zu arbeiten, muss man selber anfangen, was zu machen, sich zuzurüsten. Und das ist die zweite Taktik, die der Feind möchte. Der Feind möchte dich lähmen. Der möchte, dass er dich totstellt. Und wie reagieren Leute manchmal auch in der Krise? Wenn es schwierig wird, was machen sie? Sie stellen sich tot. Irgendwann geht die Krise vorbei. Beobachte ich ganz besonders in Ehekrisen. Ja, wenn es mal richtig schlimm wird in der Ehe, dann ist die Taktik der meisten Männer, das sitze ich aus. Das geht wieder vorüber. Ja. Und das ist die Taktik des Feindes. Der möchte, dass du nichts machst. Der möchte, dass du Sachen aussitzt, dich totstellst. Er möchte, dass du handlungsunfähig wirst. Ja, ich kenne Leute, die arbeiten im Reich Gottes, dann kommen die in eine Krise und das Erste, was sie machen, die schmeißen alle Ämter hin. Ach, ich bin in der Krise, ich kann kein Ältester mehr sein. Ich bin in der Krise, ich kann nicht mehr in die Jungschar mitarbeiten. Ich bin in der Krise, ich kann das nicht mehr machen. Ja, sagt der Teufel, check, check, check. Der Teufel möchte, dass du passiv wirst. Und wir hier in diesem Text lesen wir genau das Gegenteil. Werd aktiv. Proaktiv. Werd aktiv, fang an zu handeln. Weil wenn du anfängst zu handeln, kommst du aus dieser Opferrolle raus. Ja, oh, das Leben ist so schlecht, alles ist schwierig, ich bin in der Krise. Ja, fang an, was zu tun. Ja, dann hast du mehr Dinge in der Hand. Dann bist du nicht nur in der Krise und bist passiv und bist wie so ein Schiff, was hin und her schwingt, sondern wenn du auf dem Meer bist und die Wellen treiben dich von links nach rechts, was machst du? Gehst hin und machst einen Außenmotor an, ja, oder setzt das Segel oder fängst an zu rudern. Ja, irgendwas tun, irgendwas machen, kein Aktionismus, aber in die richtige Richtung soll es gehen. Und das ist das, was sie machen. Sie fangen an zu arbeiten, sie stellen Wachen auf. Gott möchte, und das hört sich jetzt nicht sehr christlich an, so, aber ich finde schon, ja, Gott möchte, dass du kämpfst. Kämpfe. Ein Problem, was der Teufel hat, Der Teufel hat nur begrenzte Ressourcen. Das ist wichtig für uns zu wissen. Ja? Je nachdem, wie du die Verse in der Bibel verstehst, wo es da um Dämonen und Engel geht, kann man sagen, dass ungefähr ein Drittel der Engel aus dem Himmel auf diese Erde gefallen sind. Ja? Also der Teufel hat ein Drittel der Engel als seine Mitstreiter. Seine Ressourcen sind begrenzt. Und der Teufel und Gott, die stehen gar nicht auf Augenhöhe. Ne? Manche denken, das ist so ein Dualismus, beide kämpfen da, ne? Und der Ausgang ist ungewiss. Ja? Aber ich habe vorhin schon gesagt, wir haben das Buch zu Ende gelesen, wir wissen, wie es ausgeht. Ne? Der Herr hat gewonnen, der Herr ist der Sieger, Jesus ist der Sieger. Und der Teufel, und so sagt es Martin Luther, ist nur ein Kettenhund Gottes. Ja? Der Teufel, der kann gar nicht gewinnen. Vielleicht glaubt er es, aber er kann nicht. Und er hat nur begrenzte Ressourcen. Und der Teufel hat nicht die Eigenschaften Gottes. Das heißt, er ist nicht überall, kann nicht überall gleichzeitig da sein. Ja? Also ist nicht allgegenwärtig. Das ist der Teufel nicht. Und wenn du sagst, oh, der Teufel hat mich wieder angegriffen, ich weiß nicht, ob du so wichtig für den Teufel bist, dass er sich aufmacht, um dich persönlich anzugreifen. Vielleicht ist er ja hier, keine Ahnung, bei Ansgar hörst ihn gerade und ärgert ihn. Aber vielleicht ist er nicht bei dir, weil er kann nicht überall gleichzeitig sein. Und gibt den Teufel nicht so viel, wie soll ich sagen, ja, Kredit, ne? Nicht so viel, nicht so viel Lob in dem Sinne, dass er überall gleichzeitig sein kann. Der kann es nicht. Und weil der Teufel begrenzte Ressourcen hat und diesem Leben rummischt, wird der Teufel auch Vater der Lüge genannt. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Und wenn wir an Gottes Seite kämpfen, wir mit Gottes Reich bauen und zusammen unterwegs sind, wen würde denn der Teufel angreifen? Bestimmt nicht den Stärkeren, sondern greift immer den Schwächeren an. Und bei der ganzen Reich Gottes Baugeschichte, ja, sind wir das schwächste Glied in der Kette. Und deswegen benutzt der Teufel uns und auch uns Christen, ja, für seine Pläne. Und das ist jetzt für mich ganz wichtig, auch dass wir einfach da mal drüber nachdenken, darüber reflektieren. Der Teufel kann auch Christen benutzen und gebrauchen für sein Werk. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Das ist nicht, dass wir jetzt auf einmal alle besessen sind und wie Zombies rumlaufen. Aber was macht er denn? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Der erzählt uns allen Blödsinn. Der erzählt uns Lügen. Und da können wir in der Ehe mal einfach mit anfangen. Woher kommen denn manchmal diese dummen und blöden Gedanken über unseren Ehepartner? Der hat dich sowieso nicht lieb. Guck dir mal die Flöte auf der Couch an. Und diese Gedanken manchmal. Und diese Lügen, die wir uns holen übers Internet. Und das Gleiche haben wir auch in der Gemeinde. Das ist mir also dieses Jahr nochmal sehr bewusst geworden. Also auch die Gemeinde ist nicht immer der Ort, wo Himmel auf Erden ist, sondern wo häufig auch übereinander schlecht geredet wird, wo gestritten wird, wo auch einfach Intrigen stattfinden. Es gibt Leute, die laufen rum von Haus zu Haus, da schreibt schon Paulus drüber in Timotheusbrief. Und manchmal sind es die eigenen Leute, die einen in den Rücken schießen. Im Englischen oder in der Armee sagt man killed by friendly fire. Ja? Also die Angriffe, die kommen von innen. Du wirst von hinten erschossen. Anstatt vom Feind wirst du von den eigenen Leuten erschossen. Weil der Teufel uns auch versucht, gegeneinander aufzustacheln. Als Gemeinde. Und das besonders in Krisen. Wenn die Luft heiß wird, wenn es eng wird, wenn wir in die Krise kommen, fangen wir auf einmal an, vielleicht gegen uns selbst zu kämpfen. Nehmen wir Vers 12. Den Text musste ich echt ein paar Mal lesen, bis ich das verstanden habe, worum es da geht. Und die Juden, die in der Nähe wohnten, sagten uns vielleicht 10-mal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Hier, die sagen erstmal gar nichts Falsches, ja? Das stimmt ja auch. Und der Feind nutzt das. Er zeigt seine große Armee hier und seine große Armee da und macht den Leuten Angst und was weiß ich. Ja, warum macht er das? Um die Leute Angst zu machen und dann, weil er weiß, die rennen dann nach Jerusalem und machen allen anderen auch Angst. Das sind Entmutiger hier. Die lassen sich vom Feind gebrauchen, die Juden hier. Die wollen gar nicht, also gegen die Jerusalemer Juden kämpfen oder sowas, die Juden drumherum. Die wollen sie auch nicht vom Feind gebrauchen lassen, aber sie machen es, weil sie tragen was Ungutes rein hier in die jüdische Gemeinde. Sie bringen Entmutigung rein. Und wir müssen echt aufpassen und ich merk auch, wo manchmal lasse ich mich auch vom Feind gebrauchen, muss er echt Buße tun, muss echt aufpassen, dass er sich nicht von seinem Feind gebrauchen lässt und zum Entmutiger wird. Ich habe vorhin gesagt, Ermutigung kommt von Christus, das sehen wir gleich. Aber Entmutigung kommt vom Feind. Bei der Arbeit im Projektcollege oder beim Hessentag, wo ich auch aktiv bin, die schärfsten Schüsse oder überhaupt die Beschüsse, die kommen aus den eigenen Reihen. Ja, dann lädt dich jemand ein, hat ein Gespräch, da wird erzählt, wie blöd das alles ist, was man da so macht. Aber die Anfechtungen kommen jetzt nicht von säkularen Leuten oder von anderen Religionen. Und auch in der Gemeinde erlebe ich das immer wieder. Macht euch nicht zu Gehilfen des Feindes, sondern vielmehr, wie es in Philipper 2, Vers 2 steht, und das ist das, was wir machen sollen, das ist das, was von Christus kommt. Nun, macht meine Freude vollkommen. Und wenn ich hier von dieser vollkommenen Freude rede, ja, hier ist von einer überfließenden Freude die Rede. Kennt ihr den Bayern-Grill in Frohnhausen? Ja? Da gibt es so ein kleines, unschuldiges Schüsselchen, was er dir erstmal hinstellt. Und dann kommt da Pommes drauf. Überfließende Pommes, bis wirklich, da fließt das kleine unschuldige Schüsselchen, wird überflossen und dann fließt es noch daneben. Und dann sagt er noch, Junge, reicht das? Wenn das nicht reicht, kannst du noch mehr haben, kommst du mal wieder, reicht das? Immer drauf. Ja? Und auch wenn du Mayonnaise willst, da kommt echt so ein riesen Klotz Mayonnaise rein, ist alles gut. Aber dieses Überfließende, wirklich, es soll wirklich verschwendet werden, dass das auch das Öl, was Jesus übergossen bekommen hat, womit ihn ja die Füße gewaschen wurden, das war eine Verschwendung. Also hier wird von einer verschwenderischen Freude die Rede. Ne? Nun macht meine verschwenderische Freude vollkommen, schreibt Paulus, zur Gemeinde und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Hier, Paulus schreibt das vor 2000 Jahren. Da hat sich nichts geändert in 2000 Jahren. Wenn ich mir meine Gemeinde angucke, wie häufig poppt hier was auf, und dann merke ich hier, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie, ne, so beide mal einen Arm nehme oder irgendwie, darf man ja nicht mehr, aber wenn ich jetzt hier nicht was mache, dann zerfleischen die sich. Und die sind in der gleichen Armee und die haben das gleiche Ziel. Und sie wollen beide Reich Gottes bauen, aber irgendetwas bringt die Leute gegeneinander. Da freut sich der Teufel. Der setzt sich hin mit einer Tüte Popcorn und guckt sich das an. Lasst nichts zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Es gibt in der Gemeinde die hat man mehr lieb und hat man den nicht so sehr lieb und den einen muss man lieb haben. Ja, Paulus sagt, nee, eine Liebe für alle. Gibt die gleiche Liebe. Und dann richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Reich Gottes bauen als Gemeinde. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Reich Gottes bauen als FEG Rodenbach und FEG Steinbach. Wir wollen Reich Gottes bauen mit vielleicht sehen die das nicht so konkret, aber die Katholiken wollen auch, ja, Reich Gottes bauen und die evangelische Kirche auch. Und die Brüder in Steinbach wollen das auch. Und evangelische Gemeinschaften, was weiß ich. Wir haben doch das gleiche Ziel und die Diguna und die Allianzmission und der Bund FEG und der Bund der Pfingstler und was weiß ich. Wir wollen doch alle Reich Gottes aufbauen und der Teufel freut sich, wenn wir uns gegenseitig den Glauben ersprechen, gegenseitig fertig machen und gegenseitig entmutigen. Ich ende jetzt hier, weil sonst, ich hab noch mal eine halbe Stunde hier zu predigen. Aber Jesus möchte doch, dass wir rumlaufen in der Gemeinde, in unseren Familien, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir uns nicht gebrauchen lassen für die Ziele des Feindes. Und jetzt guckt euch mal Jesus an. Jesus kam auf diese Erde und was hat er gemacht? Er ist nicht rumgelaufen, hat die Leute entmutigt. Er hat nicht gesagt, oh, das ist so schwer, die Welt zu retten. Da muss er hier stehen bleiben. Es ist so schwer, die Welt zu retten und das schaffe ich sowieso nicht und das ist alles so schlimm und das kriegen wir alles nicht hin. Und der hat auch nicht angefangen, die Leute zu entmutigen, sondern hat angefangen, die Leute zu ermutigen, dass sie sagen, hier kommt, baut Reich Gottes, macht mit. Und er hat das schwächste Glied hat er ermutigt. Und es steht ja geschrieben, er wird das abknickende Rohr nicht abbrechen. Und er wurde auch versucht vom Feind, so wie wir vom Feind versucht werden. Er werden Lügen erzählt, aber er hat die Lügen nicht geglaubt und hat sich dagegen gewehrt. Ja? Und wenn er in eine Krise kam, ja, denkt an Garten Gethsemane, was hat er gemacht? Er ist nicht weggerannt, hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet, sondern er ist zum Vater gegangen, hat im Gebet sich an den Vater gewandt. Er ist zum Vater gerannt. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er gekämpft für uns am Kreuz um sein Leben und hat diesen Kampf verloren, aber den Sieg hat er trotzdem gewonnen. Und deswegen, wenn du den Herrn Jesus lieb hast und mit Jesus unterwegs bist, kannst du dir eine Sache gewiss sein oder mehrere. Erstens, dass Jesus den Sieg gewonnen hat. Das zweite ist, Jesus kämpft für dich in dieser unsichtbaren Welt. Und es ist wie so zwei Arbeiter, die zusammen auf der Baustelle sind. Jesus macht seinen Teil der Arbeit. Auf ihn kannst du dich verlassen. Wenn er sagt, er ist um 6 Uhr da, ist er um 6 Uhr da. Und er arbeitet und macht und tut. Aber Jesus möchte, dass du auch mitarbeitest, dass du deinen Hammer nimmst, dein Hämmerchen und mit auf die Baustelle kommst, die sich Reich Gottes nennst und auch deinen Teil dazu beiträgst, mit der Gewissheit, am Ende wird alles gut, auch wenn es mal schwierig wird, und mit der Gewissheit, dass Gott unsere Kämpfe kämpft, dass Gott seinen Teil tut und auf ihn können wir uns auf jeden Fall verlassen. Und das wünsche ich mir, dass du das einfach in deinem Leben so erlebst und dass du zum ermutiger wirst. Gut, ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir einfach für Nehemia und da ist so viel Gutes und so viele tolle Sachen drin. Darüber kann man gar nicht so in 30 Minuten predigen. Aber ich danke dir einfach, dass du uns aufzeigst, wie der Feind wirkt. Und Herr, ich muss bekennen, ganz persönlich, dass ich mich oft auch vor dem Wagen habe spannen lassen, vor den Karren des Teufels, wo mir, ja, schlechte Gedanken gegeben hat, wo ich Lügen des Teufels einfach geglaubt habe und Geschwister angefeindet habe, wo ich ja zersetzerisch vielleicht in Gemeinde unterwegs war oder auch in meiner Familie oder auch im Freundeskreis. Herr, ich bitte dich einfach, dass du mir das vergibst. Ich bitte dich, dass du uns das vergibst, wo wir uns vor dem Wagen des Teufels haben spannen lassen, wo wir Zersetzer sind. Herr, und ich danke dir, dass du ja uns einfach lieb hast und dass du mit uns Reich Gottes bauen willst. Dass es immer Vergebung bei dir gibt, das ist super. Und wir können immer einen Neustart machen. Wir müssen entmutigt irgendwo rumliegen und hilflos sein, sondern du hilfst uns auf und du nimmst uns mit und du kämpfst für uns und du willst uns gebrauchen. Das ist so eine Ehre, mit dir auf der heiligen Baustelle Reich Gottes zu bauen. Wir wissen, letztendlich kommt es auf dich an, nicht auf uns. Aber wir dürfen mitmachen. Du verlangst das auch von uns, dass wir mitmachen. Und du möchtest das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber du möchtest es mit uns machen, weil es einmal gut für uns ist und weil es dir die Ehre bringt, Herr. Und ich bitte dich, ja, vor Anfechtung einfach des Teufels, dass du uns davor bewahrst, dass wir das erkennen, dass wir noch die Reißleine ziehen können. Ich danke Jesus, dass du ja uns das gezeigt hast, wie das in Perfektion funktioniert, Reich Gottes bauen, in Verbindung mit dem Vater und du auf dieser Erde. Und dass du ja, der Sieger bist. Du hast Tod und Teufel schon besiegt. Und der kann uns da nichts anhaben. Und dafür danke ich dir, dass wir da einfach eine Hoffnung haben und eine Freude haben. Und ja, dafür danke ich dir, Jesus. Amen.